Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, jetzt ist es 17:30 Uhr, da kommt Ihr Regionaljournal.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Die Erdwärmebohrungen in St. Gallen werden verzögert. Konkurrenten machen Beschwerden vor dem Verwaltungsgericht. Eine Privatschule oder doch nicht? Heggenschwil entscheidet heute Abend über die Oberstufe. Wir sind bei der Bevölkerung den Puls fühlen. Weniger Strafen für die Ems-Betrüger. Der ehemalige Buchhalter muss nur 5,5 Jahre ins Gefängnis statt 8. Und später in der Sendung 30 Jahre lustig sein, ein Gespräch mit der Gardi Hutter zu ihrem Bühnenjubiläum. Das Wetter morgen, am Morgen noch nass, später wieder sonnig und warm. Am Mikrofon Peter Draxler. Bauarbeiten für das Erdwärmeprojekt von der Stadt St. Gallen verzögern sich um ein paar Monate. Grund: zwei Baufirmen, die bei der Auftragsvergabe rausgefallen sind, klagen jetzt beim Verwaltungsgericht gegen den Entscheid der Stadt. Als Grund werden technische Mängel bei dem Unternehmen angeführt, das den 14 Millionen Franken Auftrag bekommen hat. Für die Stadt St. Gallen als Bauherrin ist die Verzögerung ärgerlich, aber nicht weiter schlimm, sagt der Gesamtprojektleiter Geothermie, Marco Huwiler.
Wir gehen davon aus, dass man kostenmässig keine Folgen wird haben. Wir werden trotzdem am Projekt weiterarbeiten natürlich. Der Bauplatz selber, den werden wir fristgerecht planungsmässig abschliessen, Ende dieses Jahres, Anfangs nächstes Jahr, das heisst, bis im Januar 2012 haben wir den Bauplatz so weit, dass die Bauanlage könnte kommen.
Und damit wird die Stadt trotzdem noch im Zeitplan, vorausgesetzt, dass dann der Fall nicht weitergezogen wird. St. Galler Spielwarengeschäft Zolliboli wechselt den Besitzer und gehört jetzt neu der Amsler Spielwaren AG aus dem Aargau. Zolliboli ist vor über 150 Jahren gegründet worden und bis jetzt im Familienbesitz gewesen. Das Geschäft soll auch unter dem neuen Besitzer am heutigen Standort in der St. Galler Altstadt weitergeführt werden, heisst es heute in einer Medienmitteilung. In den letzten Tagen sind im Glarnerland wieder mehr Gämsen mit der sogenannten Gämsblindheit beobachtet worden. Das ist eine Krankheit, die die Augen von Gämsen und Steinböcken befällt und wo sie blind werden können. Die kranken Tiere brauchen vor allem viel Ruhe. Wenn sie gestört werden und flüchten, ist die Gefahr gross, dass sie im steilen Gelände abstürzen. Der Bündner Stromproduzent RePower hat mit dem Bau von einer neuen Windanlage in Apulien in Süditalien angefangen. Schon im Herbst 2012 soll die Anlage ans Netz, das heisst heute in einer Mitteilung. Gebaut werden 13 Windräder. Für weitere 15 Anlagen laufen zurzeit Bewilligungsverfahren. RePower investiert rund 50 Millionen Franken in das Projekt. Eine eigene Oberstufenschule. An das sind sich die Leute in Heggenschwil im Kanton St. Gallen bis jetzt gewöhnt gewesen. Weil der Kanton die Schule aber nicht mehr finanzieren will, hat die Gemeinde selber noch Lösungen gesucht. Heute Abend entscheiden die Heggenschwilerinnen und Heggenschwiler, ob sie eine Privatschule engagieren sollen. Der Thomas Zuberbühler hat sich bei den Leuten in Heggenschwil herumgelassen und gemerkt, die Meinungen sind schon gemacht.
Das Heggenschwil mit ein bisschen mehr als 1000 Einwohnern ist mal schnell im Grünen und dort spaziert heute Vormittag eine Frau mit ihrem Enkelsohn. Für sie gibt es nichts zu rütteln.
Ich finde einfach, wir müssen diese Schule unbedingt erhalten. Die ist jetzt über 100-jährig und man kann nicht einfach eine Schule schliessen ohne wirklich richtigen Grund. Und ich finde, wir müssen diese Schule erhalten und die Lösung mit der Privatschule, die finde ich super und ich finde, da sollte man zustimmen.
Die Privatschullösung ist schnell erzählt. Der Schulrat von Heggenschwil will, dass die Privatschulgruppe SBW ins Oberstufenschulhaus einzieht. Die Eltern in der Gemeinde könnten dann entscheiden, ob sie ihre Kinder in diese Privatschule schicken wollen oder in eine öffentliche Schule ein paar Kilometer weiter weg. Beide Varianten kämen die Eltern gleich durch, sagt der Schulrat. Eltern wie auch die Frau, die aus dem Dorfladen kommt, in Heggenschwil, und dort den Mittag für ihre zwei Kinder gepostet hat. Auch sie ist für die Lösung mit der Privatschule.
Für mich ist wichtig, dass meine Kinder am Mittag heimkommen können, am Mittagstisch, dass sie Zeit haben, um ein Problem loszuwerden und nicht den ganzen Tag vorziehen müssen. Ich denke, Privatschule hat es schon immer gegeben und es sind gute Schulen und ich denke nicht, dass ein Kind benachteiligt ist. Oder?
Der Kanton sieht das anders. Er entzieht der Schulgemeinde die Bewilligung für eine Oberstufe auf Ende 2012. Der Grund: die Schule sei mit gerade mal 70 Schülerinnen und Schülern zu klein, um eine Oberstufe mit einer getrennten Sek und einer Realschule zu haben. Das ist aber Pflicht. Genau das Kleine sei aber ein Vorteil, sagt die Frau, die von aussen am Blumenschneiden ist.
Es ist sicher so besser gewesen, finde ich. Auch von den Schülern her, Betreuung. Es ist einfach ein bisschen intimer, es ist besser überschaubar, denke ich, wie in einer grösseren Klasse.
Nur eine Person auf der ruhigen Strasse von Heggenschwil war heute Vormittag noch nicht ganz sicher gewesen, ob sie die Variante mit der Privatschule unterstützen soll. Sie sehen zwar den Vorteil, dass die Kinder nach Hause gehen, zu Mittag essen können, dass die Kinder in die Schule laufen und nicht müssen mit dem Auto gefahren werden. Aber sie sehen eben auch den Nachteil.
Ich finde, das Dorf kann nicht immer Türen verschliessen und sagen, wir machen alles in unserem Dorf, wir schliessen uns nicht den anderen an. Gewisse haben schon den ersten Schritt gemacht, die Feuerwehr gehört schon mit anderen zusammen, dann haben wir eigentlich die Bank, die sich eigentlich schon mit Deutenbach verbunden hat. Und irgendwann muss vielleicht auch die Schule den Schritt machen.
Im Schulrat hofft man, dass heute Abend an der außerordentlichen Bürgerversammlung nicht zu viele solche kritische Stimmen vorkommen. Je höher die Zustimmung ist, umso höher ist nämlich die Chance, dass die Eltern ihre Kinder dann auch wirklich in die Privatschule schicken. 90% der jetzigen Oberstufenschüler müssen nämlich nachher in die Privatschule gehen, dass die auch wirklich kommt. Für die Frau mit dem Enkelsohn, der im Grünen am Spazieren ist, geht es heute Abend aber nicht nur um das Schicksal der Oberstufe, sondern gerade um das von der Gemeinde Heggenschwil an sich.
Wenn man einfach weiss, man kann Kinder hier in die Schule schicken, dann zieht die Familie an. Und das ist eigentlich, ja, da wäre der Boden für unsere Gemeinde, oder?
Heutzutage, wo immer mehr Leute vom Land wegzügeln in die Stadt rein, kann man gespannt sein, wie stark das Argument heute Abend an der Bürgerversammlung zieht. Auch bei den Männern von Heggenschwil. Die sind heute Vormittag noch irgendwo gewesen, aber nicht auf der Strasse von ihrer Gemeinde. Vielleicht ist ihre Meinung ja wieder ganz eine andere.
Wie sich die Heggenschwilerinnen und Heggenschwiler heute Abend entscheiden, hören Sie morgen hier im Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1, kurz nach 6:30. Beim Grenzübergang zu Martina im Kanton Graubünden haben die Grenzwächter bei einem Autofahrer eine Schreckschusspistole beschlagnahmt. Die Waffe war mit Gaspatronen geladen und griffbereit auf dem Beifahrersitz gelegen. Der Fahrer aus Deutschland hat gesagt, er habe die Waffe nur zum Schutz bei sich. Er ist jetzt verzeigt worden. Er hat zwar einen Ausweis bei sich gehabt, der beleidigt, dass er die Waffe dürfte bei sich tragen. Doch der gilt in der Schweiz nicht. Zu Oberhelfenschwil im Kanton St. Gallen ist gestern Abend eine 89-jährige Frau nach einem Verkehrsunfall gestorben. Sie ist auf dem Fußgängerstreifen von einer Autofahrerin übersehen worden. Das teilt die Kantonspolizei mit. Zu dem Unfall ist es gekommen, weil bei der Autofahrerin ein Wespe unter Brillen ist. Die Frau ist verschrocken, hat die Brille vom Kopf gerissen und das Unfallopfer übersehen. Das Quinte im Kanton St. Gallen ist gleich von einer 75-jährigen Frau geborgen worden. Die Polizei hat sie gefunden, 1,5 Stunden nachdem eine Vermisstmeldung eingegangen ist. Die Todesursache wird jetzt untersucht. Für die beiden Anklagten im Betrugsfall von der Ems-Chemie gibt es tiefere Strafen. Das Bündner Kantonsgericht hat entschieden, dass die Strafen, die sie vom Bezirksgericht überall haben, zu hoch sind. Der anklagte Chefbuchhalter muss statt 8 5,5 Jahre ins Gefängnis und für seinen Komplizen gibt es statt 4 3 Jahre. Die Hälfte davon muss er absitzen. Die beiden ehemaligen Angestellten sind im Herbst verurteilt worden, weil sie über 13 Millionen Franken ins eigene Portemonnaie abgezweigt haben. Für uns ist Stefanie Hablützel heute Mittag an der Urteilsverkündung dabei gewesen. Darum die Frage an Sie, warum gibt es Bündner Kantonsgericht deutlich tiefere Strafen als die Vorinstanz?
Für den Richter ist die Strafe einfach zu hoch gewesen, weil es eben nur um einen Betrug gegangen ist, zwar schon 13 Millionen Franken, aber trotzdem, es ist um Geld gegangen und nicht um Menschenleben. Und so Strafen hat der Kantonsrichter dann gesagt, das gäbe es aus nur bei Vergewaltigungen oder wenn man jemanden getötet hat und das können wir einfach nicht miteinander vergleichen.
Die Anklagten haben jetzt also weniger hohe Strafen bekommen. Der Chefbuchhalter muss 5,5 statt 8 Jahre hinter Gitter und sein Komplize kommt statt 4 nur 3 Jahre über. Von denen muss er auch nur 1,5 Jahre absitzen. Was bedeutet das jetzt? Ist das als ein Erfolg zu werten?
Der Verteidiger vom Komplize, der hat das als Teilerfolg gewertet, weil die Strafe eben tiefer ist, hat aber auch gesagt, das Ziel wäre immer noch ein Freispruch. Wenn man jetzt die beiden Strafen anschaut, 5,5 Jahre und 3 Jahre, dann scheint das immer noch recht hoch zu sein, weil wenn man zum Beispiel schaut, letztes Jahr hat es im St. Gallischen einen Fall gegeben, wo eine Frau 60 Millionen Franken in den eigenen Sack reingesteckt hat und die muss jetzt nur 1,5 Jahre ins Gefängnis.
Grundsätzlich haben die Anklagten ja einen Freispruch wollen. Ist das überhaupt ein Thema gewesen vor dem Kantonsgericht?
Für den Kantonsrichter ist das kein Thema gewesen. Der ist der Argumentation vom Bezirksgericht gefolgt. Die Unterlagen, die würden klar zeigen, dass da Ware bestellt und abgerechnet worden ist, obwohl es die gar nie gegeben hätte. Was ich dann aber doch ein bisschen gestaunt habe, er hat das mit sehr viel Überzeugung gesagt, aber am Anfang von der Urteilsverkündung hat er noch so eine theoretisch-philosophische Bemerkung vorne gebracht, wo er gesagt hat, ja, theoretisch gäbe es schon die Möglichkeit, dass die beiden unschuldig sind. Aber die Masse von Indizien, die sei so überzeugend, dass lange, um das Urteil zu fällen, und er, also das Gericht, würde es jetzt auch mit Überzeugung vertreten. Also es hat sich eigentlich klar nochmal gezeigt, das ist ein Indizienprozess gewesen, mit einfach einer Masse von Beweis.
Und wie geht es jetzt weiter? Suchen die beiden Anklagten das Urteil weiter?
Das ist noch offen. Beide werden jetzt die schriftlichen Urteile abwarten. Nächste Instanz und auch letzte ist dann das Bundesgericht.
Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz, jetzt ist es 17:45. Die Altstädte hat morgen Abend einen Film über Gardi Hutter Premiere. Die Altstädte am Ort, wo Gardi Hutter aufgewachsen ist. Es ist ein Film über die Art, wie sie arbeitet und wie sie lebt. Der Werdenberger Filmemacher Kuno Bond hat sie über ein Jahr begleitet. In dieser Zeit hat sie an ihrem neuesten Stück gearbeitet, «Die Schneiderin». Die Gardi Hutter ist für die Filmpremieren aus dem Tessin, wo sie lebt, auf Altstädte gekommen und war auch bei uns im Studio gewesen. Die Maria Lorenzetti hat sie getroffen.
Gardi Hutter, mit dem Film gehen Sie zurück auf Altstädte, wo Sie aufgewachsen sind, in die Obergasse, wo Sie Völkerball gespielt haben. Die Obergasse, wo Sie als Junge auch unbedingt haben wollen verlassen, weil es dort einfach zu eng war in den Altstädten. Es ist ein Film über ihr Leben auch. Mit welchen Gedanken sind Sie jetzt in dieser Region?
Ich bin eigentlich erstaunt. Ich glaube, das ist das, wo alles beherrscht. Das Staunen darüber, dass sich so ein Kreis plötzlich schließt, also dass irgendwo das Leben so erfinderisch ist und macht, dass ich genau nach 30 Jahren mit einer Schneiderin wieder in die Opergasse komme, wo ja meine Eltern in ihrem Schneideratelier eigentlich angefangen haben. So in irgendwo Nächte und tagelange Arbeit als zwei Schneider haben sie angefangen. Und jetzt komme ich in die Obergasse und bin ja als Zahnschneiderin auf der Bühne wenigstens. Und komme in das Altstädte. Und es ist schon verrückt. Also es ist sehr dicht und sehr intensiv. Also es ist fast ein bisschen Stress, muss ich sagen.
Wie ein Stress?
Ja, es ist so viel, wo durcheinander geht und wo durcheinander denkt und wo durcheinander fühlt, dass ich wie nicht zur Ruhe komme. Also ich bin dann irgendwie, auch froh, es ist ja nicht mein Film, es ist ja, ich bin ja das Thema vom Film, aber ich muss sagen, ich bin froh, wenn die Premiere mal durch ist und dann ist das weg, weil das ist jetzt seit zwei Jahren, ist lauert der Kuno immer mit seiner Kamera hinter mir oder man will etwas wissen, man will noch das wissen. Und jetzt kommt das dann endlich. Ah, dann kann man es loslassen.
Der Film, Sie haben es erwähnt, nimmt Ihre neueste Produktion auf, «Die Schneiderin». Man sieht, wie die Produktion entsteht, wie ihr Leben während dem einen oder eben diesen zwei Jahren verläuft. Und ich habe heute noch mit dem Kuno Bond geredet, einem Filmemacher. Und er hat als erstes von ihren vielen, vielen Terminen die ganze Zeit geredet. Ist ihr Leben so brutal hektisch?
Ja, es ist brutal hektisch. Also, es ist, was ich beobachte in der Kunstszene, entweder hat man zu viel oder man hat zu wenig. Und dann ist zu viel eigentlich noch ein besseres Problem. Aber manchmal ist auch das ein Problem. Also ich muss jetzt endlich das mehr im Griff bekommen, dass ich weniger arbeite. Aber es liegt eben daran, dass ich es eben unterschätze, was die Arbeit ist. Also ich bin jetzt gerade in Italien habe in der Abruzzo gespielt und dachte, ja, ist ja nur ein Auftritt. Aber ich rechne nicht damit, dass jetzt Heimreiseverkehr ist, dass ich eigentlich im grossen Verkehr heim muss. Das heisst, und dass ich auch nachfahren schon muss gehen, dass das einfach wieder eigentlich eine Woche Arbeit ist. Oder eben der Film. Ich sage im Kuno, ja, gern, mal. Aber schlussendlich ist dann eben viel Zeit, wo muss gegeben werden, für das gemacht wird. Und ich unterschätze das immer.
Ich habe auf Ihrer Webseite Ihr Curriculum angeschaut und da heisst bei Ihnen eben nicht Curriculum, sondern Curriculum, also Curri auf genau. Italienisch. Ja. Immer rennen. So okay. Sind Sie auch ein bisschen. Wie Ihre Figuren, die ja immer ein bisschen schnell, oder meistens ein bisschen schnell sind auf der Bühne.
Ja.
Auch wenn Sie vorher da reinkommen, sind Sie ein schneller Mensch, oder?
Ich bin ein schneller Mensch, wobei eigentlich auf der Bühne verlangsamt sich's extrem. Also als Clown Also wenn ich anfange zu spielen, also ich bin bis ab Vorstellung bin ich sehr nervös, wenn ich anfange zu spielen, dann kommt eine totale Ruhe auf mich. Und dann wird es, also dann, also klar, muss ich die Langsamkeit gehen, das kannst ja nicht so, das hat nicht die Nevrotik, die wir haben. Aber ja, ich denke schon, ich bin eher ein Schneller.
30 Jahre Bühne, also da sind Sie auch zwischendrin mal müde geworden.
Ich bin öfters sehr müde gewesen und haben wir dann auch immer wieder zurückziehen. Also das mache ich schon nach dem Film dann wieder.
Ihre aktuelle Figur, die Schneiderin, wo man eben die Entstehung auch in dem Film, wo Zahlstätte gezeigt wird, sieht, die stirbt am Schluss vom Stück. Mhm. Warum?
Der Tod ist für den Clown eigentlich das Urthema überhaupt. Also finde ich, dort kommt die Figur auch her, also theatergeschichtlich scheint das auch zu stimmen, dass er schon immer mit dem Tod zu tun hat. Er ist ein Jenseitsgänger, also er kann in die andere Welt und kann wieder zurück. Und das ist für einen Komiker die grösste Herausforderung. Also wenn man ihm angesichts des Todes noch lachen und noch Spiele machen und noch sagen, ja, also im Stück geht es eigentlich darum, der Tod kommt eigentlich schon ziemlich am Anfang vom Stück. Und sie sagt, ja, ich komme gerade, aber noch die letzte Zigarette. Und dann geht es einfach eine Stunde weiter, was sie alles noch für Ausflüchte hat. Also wenn man mit dem Tod kann spielen, dann finde ich, dann ist Clowneski in Reinform da.
Aber am Schluss geht sie.
Ja, und das habe ich von Anfang an gewusst. Ich will, dass sie geht, aber sie geht hoch erhobenen Hauptes und es ist ein wunderbarer Abgang und sie findet, das Publikum kommt doch mit. Also sie geht auf die grosse Reise und zwar mit Freude.
Ist das ihr Bild, ihr Wunsch an den Tod?
Ich finde, der steht am Ende von unserem Leben und je schöner wir den könnten gestalten, desto mehr würden den Schrecken verlieren. Also ich finde, eines der wenigen Tabu, die wir wirklich noch haben, ist der Tod. Also und in unserer Gesellschaft noch extrem mehr, weil wir sind ja alle jung und dynamisch und wir sehen uns Alter nicht an. Aber der Tod, den wollen wir wie draussen haben. Also er ist auch nicht mehr so in der Gesellschaft, wie er früher war. Also man stirbt irgendwo im Abseits, man ist. Und ich finde, das ist ja keine Kultur. Also ich finde, wenn wir ja wissen, dass der kommt, wieso pflegen wir das nicht anders? Also wieso erfinden wir nicht unser Ritual, wie man könnte schöner gehen? Also wir haben nachher das Begräbnis, ist dann wieder ritualisiert. Aber der Moment, den schletzen wir irgendwo einfach weg.
Da kann man es auch als Hinweis sehen, dass die Figur mit dem dicken Bauch, mit dem Strubbelhaar, mit dem Kauderwelsch sich möglicherweise in Zukunft wird verändern.
Sie verändern sich von Stück zu Stück und es ist so, die Schneiderin ist das siebte Stück und in den sechs vorhergehenden Stück ist sie schon fünfmal gestorben. Also es ist einfach, der Tod ist ein radikaler, sauberer Schluss und meine Figuren sind ja vor allem stur, unfähig, etwas dazuzulernen und sie gehen geradeaus in Katastrophen. Also von dem her bin ich ja schon geübt im Sterben. Ich weiss jetzt nicht, was das nächste Stück bringt, aber wenn ich Clown mache, dann mache ich da und zu. Wenn ich etwas anderes will, dann gehe ich ganz aus. Also dann mache ich Theater oder dann mache ich Musical und so. Dann hat sie nichts damit zu tun. Aber als Clown ist die Hanna, bringt sie nicht mehr los.
Noch ein Wort zum Film. Das war eine gute Erfahrung, sich dort so zu sehen.
Also ich habe ja nur Angst gehabt, dass anderthalb Stunden über eine Person, das wird doch langweilig. Also ich dachte, nein, das so nach 50 Minuten...
Ist jetzt da falsche Bescheidenheit?
Nein, ich finde so Porträtfilme finde ich ganz oft sehr langweilig. Es ist so eine Beweihräucherung und ich kann und ich bin und ich tue und ich kenne die Person und ich kenne diese Person und so. Und ich finde, das ist langweilig. Und mit dem Kuno haben wir wirklich von Anfang an abgemacht, das soll da nicht. Und ich bin ein bisschen mit dieser Angst an den Ausschnitt und bin sehr erleichtert gewesen. Und das ist es nicht. Es ist wirklich ein Bericht aus dem Arbeiten und dem Leben in diesem Beruf. Also von dem her könnte ich mir vorstellen, dass es spannend wird. Aber eben, ich habe es ja noch nicht gesehen.
Gardi Hutter über den Film, den der Filmemacher Kuno Bond über sie gemacht hat. Premiere ist morgen Abend in Zahlstätte. Die ist ausverkauft. Für die Vorstellungen am Freitag und Samstag in der Obergasse Zahlstätte hat es noch Billett. Bei uns im Internet findet sie eine Galerie zu der Gardi Hutter mit Bildern aus ihrem Programm von den letzten Jahrzehnten.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf DRS 1.
Wahlkampf in der Ostschweiz.
Es ist so, dass Sie links dran haben.
Für den Herrn Grundrig hat alles links dran. Er steht ganz am rechten Rand.
Ich spüre, dass ich jetzt so langsam auf ein glitschiges Parkett komme.
Die Chancen sind 50-50.
Der grosse, beschwerliche Weg der fängt jetzt mal an.
Der Weg auf Bern im Regionaljournal Ostschweiz. Wahlkampf 1:1. Kandidaten treten gegeneinander an. Kreuzerklingen im Wahlduell. Kellersutter gegen Brunner, Eberli gegen Heberli, Garoni gegen Frei, Fessler gegen Pfister und. Wer hat die besseren Argumente? Wer hat die besseren Lösungen für das Problem von dem Land? Wahlduell im Regionaljournal Ostschweiz ab dem 2. September auf DRS 1. Der Wahlkampf findet Sie auch im Internet unter regionaljournal.ch.
Es ist jetzt gerade 3:56, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS 1. Hier nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag. Die Bohrarbeiten für das Erdwärmeprojekt von der Stadt St. Gallen verzögern sich um ein paar Monate. Zwei Bohrfirmen, die bei der Auftragsvergabe rausgefallen sind, klagen jetzt beim Verwaltungsgericht gegen den Entscheid der Stadt. Als Grund werden technische Mängel bei dem Unternehmen angeführt, wo der 14 Millionen Franken Kredit bekommen hat. Für die beiden Anklagten im Betrugsfall von der Ems Chemie gibt es tiefere Strafen. Das Bündner Kantonsgericht hat entschieden, dass der anklagte Chefbuchhalter statt für 8 nur für 5,5 Jahre ins Gefängnis muss und sein Komplize statt für 4 nur für 3 Jahre. Die beiden ehemaligen Angestellten sind im Herbst verurteilt worden, weil sie über 13 Millionen Franken ins eigene Portemonnaie abzweigt haben. St. Galler Spielwarengeschäft Zoliboli wechselt den Besitzer und gehört jetzt neu der Amsler Spielwaren AG aus dem Aargau. Zoliboli ist vor über 150 Jahren gegründet worden und bis jetzt im Familienbesitz gewesen. Das Geschäft soll auch unter dem neuen Besitzer am heutigen Standort in der St. Galler Altstadt weitergeführt werden. Und wie es Wetter wird, weiss der Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht gibt es ein paar Gewitter und die können zum Teil heftig ausfallen mit Sturmböen und mit Hagelschlag. Erst in der Nacht beruhigt sich dann die Lage generell wieder. Morgen Morgen hat es im Glarnerland und am Alpstein vielleicht ein paar Restwolken, sonst ist es dann aber doch wieder oft sonnig. Am Nachmittag bildet sich über den Berg erneut Quellwolken und aus denen kann es vor allem richtig Töti auch ein einzelnes Gewitter geben. Morgen ist aber das Gewitterrisiko allgemein wieder kleiner als heute und im Thurgau und am Bodensee bleibt es morgen meistens trocken. Morgen Morgen liegt der Tiefstwert bei etwa 17 Grad am Bodensee, am Nachmittag steigt Quecksilbersäule in Romanshorn auf etwa 30 Grad. Im Verlauf am Nachmittag wird es leicht föhnig. Am Freitag ist es am Morgen noch ziemlich sonnig. Am Nachmittag und gegen den Abend gibt es erste Schauer und Gewitter im Thurgau und am westlichen Bodensee. Sonst wird es meistens Abend bis Gewitter kommen. Dazu muss man vor allem auch mit kräftigen Sturmböen rechnen. Vor der Front gibt es noch einmal 30 Grad. Im Rheintal und im Glarnerland bläst bis in die Nacht in den Föhn.
Der Felix Blumer. Informationen aus der Ostschweiz finden Sie auch bei uns im Netz. Unsere Adresse regionaljournal.ch und dort auf Ostschweiz klicken. Für die Sendung heute verantwortlich war Beatrice Gmünder. Am Mikrofon verabschiedet sich der Peter Draxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.